Als ein Krieg zwischen den zwei Nachbarvölkern unvermeidbar war, da haben die Feldherren auf beiden Seiten ihre Späher ausgeschickt und die sollten herausfinden, an welcher Stelle man wohl am besten in das Feindesland sozusagen eindringen konnte. Und die Kundschafter zogen los und die haben dann in ganz ähnlichen Worten im Grunde dasselbe berichtet. Nämlich sie erzählten, also dass es nur eine einzige Stelle gibt, an der man gut in das Feindesland reinkommen kann. Aber an dieser Stelle wohnt ein braver kleiner Bauer mit seiner anmutigen Frau. Und die beiden lieben einander sehr und es heißt, dass sie die glücklichsten Menschen auf der Erde seien. Und sie haben ein Kind. Und wenn wir nun dort einmarschieren, dann zerstören wir das Glück der beiden. Und deshalb kann es keinen Krieg geben. Ja, das sahen die Feldherren dann auch wohl oder übel ein, wie wohl jeder Mensch begreifen wird. Ein Märchen. Ein sehr schönes noch dazu, oder? Aber so wirst du vielleicht einwenden, naja, das ist halt ein Märchen, ja, und das hat ja so überhaupt gar nichts mit dem echten Leben zu tun. Ist das so? Ist das so? Oder kann es sein, dass in diesem kleinen Märchen doch eine Botschaft steckt, die ja durchaus wichtig ist und auch alltagstauglich? Weil zeigt uns dieses Märchen doch, dass Liebe eine Kraft hat, die wirklich alles verändern kann. Wenn überhaupt in Menschen etwas zum Guten verändert wird, dann nicht durch Gewalt oder Kontrolle oder Druck, sondern durch Liebe. Alles, ja, alles hängt an der Liebe. Und wenn die Liebe nicht da ist, dann hat das wirklich auch gravierende Auswirkungen. Ich meine, da müssen wir uns nur umschauen, ja, in dieser Welt. Dann sehen wir selbst, wie viel Leid und wie viel Kummer und wie viel Zerstörung angerichtet wird durch Kriege, durch Machtkämpfe, Egoismus, Streitereien und Lieblosigkeit. Wir sehen es in den Nachrichten, wir sehen es in Familien, wir sehen es in Freundeskreisen, in Kollegenkreisen, in der Nachbarschaft, in Freundeskreisen, in Vereinen. Und manchmal sehen wir es eben auch in der christlichen Gemeinde. Aber das soll nicht so sein, weil als Kinder Gottes sind wir ja mit der Liebe in Kontakt und als Kinder eines Gottes, der selbst Liebe ist und der uns verschwenderisch und bedingungslos liebt, sollen wir auch in dieser Liebe leben. Und diese Liebe soll auch durch uns hindurchfließen auf die Menschen um uns her. Und stellt euch mal vor, was das bewirkt, wenn wir einander lieben und wenn wir der Lieblosigkeit dieser Welt die Liebe Gottes entgegensetzen, was da in Bewegung kommt. Und dazu sind wir aufgefordert, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, das ist der Bibelvers, der als Jahreslosung für dieses Jahr ausgewählt worden ist. Wie geht's dir damit? Schon ein bisschen herausfordernd, oder? Ja. Und ich denke, das werden die Christen in Korinth auch gedacht haben, weil an die hat Paulus sich mit dieser Aufforderung als erstes gerichtet in einem Brief. Und es ist für sie wirklich auch ganz, ganz wichtig, das zu hören. Also Korinth, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das war so echt hartes Pflaster für das Evangelium. Also das war eine Weltstadt und in Korinth kamen ganz viele Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen zusammen. Also da gab es Griechen, Römer, Syrer, Juden, Ägypter, Asiaten und so. Also wirklich eine Multikulti-Stadt. Und in Korinth gab es zahlreiche Tempel, da wurden ganz verschiedene Götter angebetet. Die Schere zwischen Arm und Reich klaffte total weit auseinander. Und zudem war Korinth auch noch für seine Sittenlosigkeit bekannt. Also Tempelprostitution gab es und so weiter. Also in Korinth, das wusste jeder, führt man ein ausschweifendes Leben. Ja, und hier gründet Paulus also eine christliche Gemeinde. Und die Menschen in dieser Gemeinde, die sind, ja, die kamen aus Korinth. Und die waren halt genauso bunt zusammengewürfelt wie auch die Bewohner von Korinth. Aber die Gemeinde hatte einen richtig guten Start und sie ist auch wirklich richtig gut gewachsen. Und in Korinth war so wirklich diese ganze Bandbreite von Geistesgaben auch vorhanden. Also eine Gemeinde mit großem Potenzial und großartigen Möglichkeiten. Aber was Paulus dann von der Gemeinde hört, über Briefe und über Berichte, weil er selbst war schon nicht mehr da, das ist ja besorgniserregend, also gelinde ausgedrückt. Ja, da gab es Streit, da gab es Konkurrenzdenken, da gab es Klickenwirtschaft. Da hat jeder versucht, irgendwie sich bestmöglich zu präsentieren. Der Gottesdienst wurde so als Plattform benutzt, um sich selbst darzustellen. Da wurden Lehrer und Leiter gegeneinander ausgespielt. Man hat versucht, so möglichst viele Menschen auf die eigene Seite zu ziehen. Also wirklich schlimme Machtkämpfe statt Einheit in Christus. Und Paulus schreibt daraufhin eben einen Brief, in dem er eben die Missstände deutlich benennt, in dem er auch die Probleme anspricht, die kritischen Punkte. Er gibt dann auch Anweisungen und er fordert die Christen dort auf, aufeinander Rücksicht zu nehmen und wirklich diese Einheit in Christus zu wahren. Und er zeigt auch nochmal auf, worum es im Glauben an Jesus Christus wirklich geht. Und am Ende eben dieses Briefes in Kapitel 16, also kurz bevor er dann diese abschließenden Grüße anfügt, da gibt er eben in Kurzform nochmal so ein paar wichtige Hinweise und Aufforderungen weiter. Und aus diesem Abschnitt stammt eben auch die Jahreslosung. Ich lese den Vers nochmal vor und auch ich habe mich dazu entschieden, den Vers davor mit dazu zu nehmen. Genau, weil auch ich erkannt habe, aha, das hängt zusammen. Also 1. Korinther 16, 13 und 14, jetzt mal nach der Elberfelder Übersetzung, da heißt es: Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, alles bei euch geschehe in Liebe. Ja, bei dieser Liebe geht es eben nicht um schöne Worte, da geht es auch nicht irgendwie um Gefühlsduselei, da geht es auch nicht darum, dass ich einfach mal versuche, ein bisschen netter zu sein oder dass man die liebt, die einen selbst gut finden und einen auch lieb haben, mit dem man sowieso einer Meinung ist, weil lieben, die mich lieben, nett sein zu Menschen, die zu mir nett sind, das kriege ich auch ohne Gott ganz gut hin. Ja? Aber wozu Paulus die Christen hier auffordert, das kriege ich eben ohne Gott nicht hin. Alles bei euch, alles geschehe in Liebe. Das heißt, was auch immer wir tun oder lassen, wem auch immer wir begegnen, worüber wir nachdenken, wie wir anderen Menschen entgegentreten, wie wir sie wahrnehmen, durch welche Brille wir sie anschauen, das soll alles von der Liebe durchdrungen sein. Hier geht es um Liebe, die nicht auf Gegenliebe angewiesen ist, die sich verschenkt, die den anderen höher achtet als sich selbst. Und das ist eine Liebe, die sich da zeigt, oft, wo wir es vielleicht am wenigsten erwarten. Diese Liebe ist geduldig und freundlich. Sie erträgt alles. Sie hält an der Hoffnung fest. Sie hält Stand. Und das ist Liebe, die freisetzt, die Leben zur Entfaltung bringt, statt es niederzudrücken und zu beschneiden. Das ist die Liebe, wie nur Gott selbst sie hat. Weil Gott Liebe ist. Das heißt, Gottes gesamtes Wesen ist Liebe. Und als seine Geschöpfe, als seine Ebenbilder sind wir für die Liebe geschaffen. Und diese Liebe können wir nicht losgelöst von Gott leben. Nur in der Verbindung mit ihm können wir wahrhaft Liebende sein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das ist nicht nur herausfordernd, das ist schlichtweg überfordernd, wenn wir es aus unserer eigenen Kraft heraus mit unseren menschlichen Mitteln irgendwie tun wollen. Das kriegen wir nicht hin. Das müssen wir aber auch gar nicht, weil wir müssen diese Liebe nicht uns aus den Rippen schneiden, irgendwie produzieren, sondern diese Liebe Gottes, die ist ja schon da. Und sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Und diese Liebe, die ihren Grund in Gott selbst hat, die soll unsere Herzen erfüllen und die soll Grundlage unseres gesamten Lebens und all unserer Beziehungen sein. Und ich dachte ja manchmal, vielleicht geht's euch auch so, also mir geht's manchmal so, manchmal wünsche ich mir mehr Stärke. Ja, so in meinem Glaubensleben. Und daran ist ja auch nichts falsch. Es ist gut, wenn wir stark werden, wenn wir widerstandsfähig werden, wenn wir unseren Stand einnehmen als geliebte Kinder des allmächtigen Gottes, wenn wir unserem Herrn mutig und entschlossen nachfolgen und wirklich auch in der Vollmacht leben, die er uns überträgt, wenn wir in unserem Glauben wachsen, wenn wir aufrecht durchs Leben gehen. Alles super. Und das legt Paulus den Korinthern hier ja auch ans Herz. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, also tapfer, seid stark. Aber im selben Atemzug sagt er eben auch, alles bei euch geschehe in Liebe. Und das ist so wichtig, dass er es hier zusammen benennt, weil es auch zusammengehört. Stärke ohne Liebe wird hart. Und sie wird hochmütig. Ja, wenn man sich selbst zum Maßstab erhebt, meint nichts und niemanden nötig zu haben. Wenn ich mir nehme, was ich gerne haben will, gerne auch auf Kosten anderer, schwächerer. Und dann wird getrickst und manipuliert und unter Druck gesetzt, dann wird getäuscht und niedergemacht, gedroht, gezerrt und geschoben. Und dann wird's mal so richtig unschön. Stärke ohne Liebe ist auf sich selbst fixiert und will das Bestmögliche für sich selbst herausziehen. Liebe fragt, was dient dem anderen? Gott ist Liebe, ohne die Liebe ist alles nichts. Und da kann es noch so groß und stark sein. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, aber keine Liebe habe, bin ich weiter nichts als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Und ich weiß nicht, ob ihr das von euch selbst auch kennt. Also ich merke das schon. Wenn mein Liebestank irgendwie leer läuft, dann bekommt mein Leben einen sehr unangenehmen Klang. Dann geht's weiter, wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube in höchstem denkbarem Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. So führt Paulus es in Kapitel 13 des 1. Korintherbriefes aus. Also ohne die Liebe ist alles nichts. Als Jesus einmal gefragt wird, welches denn wohl das größte und das wichtigste Gebot sei, da nennt er dieses Doppelgebot der Liebe. Nämlich das erste, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und das zweite, genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten sagt Jesus, ist alles gesagt. Da steckt alles drin, was, ja, was in anderen Geboten oder anderen Forderungen jetzt irgendwie enthalten ist. Also alles gründet sich auf diese beiden Gebote, weil bei Gott geht es immer um die Liebe. In der gesamten Bibel geht es um die Liebe Gottes zu uns Menschen, der uns zuerst geliebt hat, der uns seine Liebe entgegengebracht hat und in seiner Liebe entgegengekommen ist. Durch die ganze Bibel hindurch kannst du die Spuren der Liebe Gottes entdecken. Im Evangelium, in der frohen Botschaft von Jesus Christus, geht es um die Liebe. Die Liebe Gottes, in die wir durch Christus eingeladen sind und die wir auch nur bei Gott finden können. Die Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und diese Liebe ist echt und sie ist wahrhaftig und sie ist verlässlich und sie bleibt. Sie ist Gabe und Aufgabe für die Gemeinde Jesu. An ihrer Liebe zueinander wird man sie als zu Jesus gehörend erkennen. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, wie Jesus das fertiggebracht hat, den Menschen in Liebe zu begegnen, die ihn abgelehnt haben? Wie er es fertiggebracht hat, einem Judas noch die Füße zu waschen, als er schon wusste, dass er ihn verraten würde und als der Verrat schon eingestielt war? Wie Jesus es fertiggebracht hat, noch am Kreuz für diejenigen, den Vater um Vergebung zu bitten, die ihn angenagelt haben? Wie er es fertiggebracht hat, für uns ans Kreuz zu gehen und unsere Schuld auf sich zu nehmen, als wir noch seine Feinde waren? Jesus war von der Liebe des Vaters erfüllt. Und er war ganz in dieser Liebe aufgehoben. Jesus wusste, ich liebe den Vater und der Vater liebt mich. Und aus dieser Liebe heraus konnte er auch allen anderen Menschen in Liebe begegnen. Und ich finde, das wird besonders deutlich, wenn man sich nochmal diese Szene bei Jesu Taufe anschaut. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt so vor Augen habt. Also bevor Jesus sein öffentliches Wirken begonnen hat, ist er ja zu Johannes gegangen, dem Wegbereiter von Jesus und auch noch sein Cousin nebenbei. Und er hat sich von ihm taufen lassen. Und Johannes wollte das erst gar nicht, weil er gesagt hat, hey, ich bin noch nicht mal würdig, da die Riemen an deinen Sandalen zu lösen, geschweige denn, dich zu taufen. Aber Jesus wollte das, hat sich von ihm taufen lassen. Und als er dann aus dem Wasser gestiegen ist, da hat Jesus gesehen, wie der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel hörte er eine Stimme, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude. Also der Vater hat sich in diesem Moment, bevor Jesus mit seinem Wirken da öffentlich begonnen hat, hat sich ganz deutlich und klar nochmal zu ihm gestellt, hat ihm seine Liebe nochmal zugesprochen. Und auf dieser Grundlage, in der Gewissheit der väterlichen Liebe, konnte Jesus dann auch dem Teufel widerstehen, der ja ihn versucht hat, als er nach seiner Taufe da für 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Auf dieser Grundlage und in der Gewissheit der väterlichen Liebe konnte Jesus dann auch seinen Auftrag ausführen. Und in dieser Gewissheit und auf dieser Grundlage konnte er dann auch ans Kreuz gehen. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. An Jesus sehen wir, was wahre Liebe ist und was es wirklich bedeutet, in dieser Liebe Gottes auch zu leben. Und dazu sind wir berufen, weil Gott will, dass wir als geliebte Liebende leben. Geliebte Liebende. Er ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, haben wir eben bei der Textlesung schon gehört. In Kapitel 3 des Kolosserbriefes wird ausgeführt, wie dieses neue Leben in Jesus Christus im Gegensatz zu dem alten Leben aussieht. Also was keinen Platz mehr hat, was neu dazugehört in der Lebensführung und so. Also wie die Christen auch untereinander in der Gemeinde eben auch umgehen sollen. Und in Vers 14 heißt es, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Also wir sollen die Liebe quasi anziehen, ja, wie so ein Kleidungsstück. Oder in diesem Beispiel wie so einen Gürtel, der die neue Kleidung vervollständigt und sie zusammenhält. Und anziehen, das ist was Aktives. Also da muss ich mich schon für bewegen. Und da muss ich mich auch zu entscheiden. Also da ist meine Entscheidung und mein Handeln gefragt. Nochmal, es geht um die Liebe Gottes. Die können wir nicht mit menschlichen Mitteln aus uns selbst hervorbringen. Also die Liebe ist schon da, wie auch die Kleidung schon da ist. Aber wir können uns eben entscheiden, ob wir die Liebe anziehen, also ob wir der Liebe Gottes in uns Raum geben oder auch nicht. Wir können unser Herz vor Gott ausschütten, ja, wenn wir verletzt worden sind. Wir können uns von ihm in die Vergebung hineinleiten lassen. Wir können ihn auch mal fragen, wo wir selbst uns anderen gegenüber lieblos verhalten, sie verletzt haben, vielleicht ohne es selbst zu merken. Wir können unsere Schuld bekennen vor Gott und vor Menschen und können um Vergebung bitten. Wir können unseren Herrn auch bitten, dass er uns Menschen zeigt, die unsere Hilfe gerade gut gebrauchen könnten. Wir können ihn bitten, dass er uns auch zeigt, wie er den Menschen sieht, mit dem wir gerade so große Probleme haben. Ja, wir können ihn auch bitten, dass er unser Herz und unsere Lippen behütet, dass das, was wir sagen, wirklich ermutigend ist und Gemeinschaft fördert, statt sie zu zerstören. Und so weiter. Vor allem aber können wir die Liebe Gottes tief in uns aufnehmen, Zeit mit unserem himmlischen Vater verbringen, in der Stille auf ihn hören und seine Liebe zusprechen lassen, uns daran erinnern lassen, wer wir in ihm sind und zu welch einem Leben er uns befreit und beruft. Lass dich von Gottes Liebe erfüllen. Liebe bringt immer Liebe hervor. Und wenn wir in der Gewissheit leben, dass wir zutiefst von Gott geliebt sind, dann wird diese Liebe in uns Raum gewinnen und dann wird sie auch aus uns herausströmen. Und sie bewahrt uns auch davor, von Menschen zu erwarten, was nur Gott uns geben kann und will. Oswald Chambers hat mal gesagt, nimm recht viel von Gottes Liebe in dich auf, dann erwartest du nicht mehr das Unmögliche von menschlichen Beziehungen. Das ist ein guter Rat. Jesus hat das auch so gemacht. Als er auf der Erde lebte, hat er sich immer mal wieder zurückgezogen an einsame Orte, hat in der Stille der Stimme seines Vaters gelauscht, die ihm zugeflüstert hat, du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich so an dir. Jesus hat sich ganz an die Liebe des Vaters gehängt. Und weil er sich so an seinen Vater gehängt hat, musste er sich auch nicht mehr an Menschen hängen. Und deshalb war er frei, ihnen in Liebe zu begegnen. Gott hat uns zuerst geliebt. Wenn wir uns von seiner Liebe füllen lassen, dann nehmen wir der Furcht in uns Raum. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, heißt es in 1. Johannes 4. Geben wir der Liebe Gottes keinen Raum in uns, dann nimmt wieder die Furcht diesen Raum in uns ein. Ja, dann ist sie plötzlich wieder da, die Angst, dass ich zu kurz komme, dass ich übersehen werde, dass ich etwas verpasse, dass ich um mein Recht betrogen werde und. Und dann renne ich wieder menschlicher Liebe hinterher. Ja, dann bettel ich um Bestätigung und Anerkennung, setze andere unter Druck vielleicht auch, um Liebe zu bekommen, verbiege mich und so weiter. Und dann bin ich eben nicht mehr von der Liebe geleitet, sondern von Furcht getrieben. Und dann bin ich nicht mehr frei, Menschen in Liebe zu begegnen. Ganz anders, wenn ich Gottes Liebe in mir Raum gebe, wenn sie in mir zur Entfaltung kommt, ich von ihr durchdrungen und erfüllt bin, ja wie so ein Schwamm, der wirklich so das Wasser aufnimmt und so übervoll damit ist, ja, dass es da so rausströmt. Wo Gottes Liebe regiert, da wächst und da entfaltet sich Leben. Angst kontrolliert und Angst klammert. Liebe vertraut und setzt frei. Ich schließe mit einigen sehr nachdenkenswerten Gedanken zur Jahreslosung. Die habe ich auf dieser Seite da zur Jahreslosung im Internet gefunden. Ein Gedicht von Cornelius Kuttler unter der Überschrift Aufbrechen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Große Worte sind das, vielleicht zu groß für mich. Wie oft scheitere ich an mir selbst, werde meinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Ich liebe nicht, sondern bin gleichgültig. Ich gehe nicht auf andere zu, sondern ziehe mich ängstlich zurück. Ich verzeihe nicht, sondern bin gefangen in dem, was war. Dann sehe ich die Liebe, die Jesus Christus gelebt hat. Für mich mögen diese Worte zu groß sein, aber nicht für ihn, weil uns in seiner Liebe Gott selbst begegnet. Diese Liebe ist stärker als Hass, sie überwindet Gräben, sie macht Wunden heil. Diese Liebe verändert auch mich. Es kommt darauf an, nicht meine Liebe zu leben, sondern seine. Weil es seine Liebe ist, die mir Kraft gibt, aufzubrechen. Aufzubrechen aus dem, was mich festhält und lähmt. Aufzubrechen hin zu anderen. Selbst zu dem, mit dem ich eigentlich fertig bin. Selbst zu der ich nicht mehr ins Auge sehen kann. Seine Liebe hat die Kraft, verkrustete Herzen aufzubrechen. Nicht um große Worte geht es also, sondern um eine Liebe, die Leben verändert. Mögen wir uns von dieser Liebe erfüllen lassen, leiten, prägen, verändern und in Bewegung setzen. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Herr, danke, dass du die Liebe bist. Danke, dass du uns zeigst, was Liebe ist. Danke, dass du uns in Liebe entgegenkommst. Danke, dass deine Liebe uns gilt, jeden Tag unseres Lebens, in jeder Situation. Ob wir gerade besonders liebenswürdig sind oder nicht. Ob wir ja oben auf sind oder am Boden zerstört. Deine Liebe ist da und sie hält und trägt, prägt und verändert. Wir möchten dieser Liebe Raum geben in uns und bitten dich, dass du diese Liebe ganz tief in unsere Herzen hineinfließen lässt, dass du uns erfüllst, dass unsere Herzen durchwässert sind mit deiner Liebe und dass diese Liebe aus uns herausströmt. Und auf die Menschen um uns her, dass sie sich zeigt in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen und dass Menschen einfach, wenn sie uns sehen und uns begegnen, dass sie dir und deiner Liebe begegnen. Danke, dass du uns dazu berufst als deine Gemeinde. Danke, dass du ja das in uns bewirken willst und wir ja freuen uns so über deine Liebe und danken dir von Herzen und können es nicht verstehen, aber dürfen es im Glauben erfassen. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns lehrt, wie wir leben sollen, der uns an all das erinnert, was du sagst und der uns die Gewissheit gibt, dass wir deine geliebten Kinder sind. Danke so von Herzen, Herr. Wir geben dir die Ehre und bitten dich, dass deine Liebe reichlich Raum in uns einnimmt. Amen. Wir singen jetzt nochmal.